Im Namen des Vaters und des Sohns und des Heiligen Geistes.
Amen.
Himmlischer Vater, wir danken dir für alle Gnaden, die du uns jetzt schon auf die Fürsprache des Heiligen Johannes Maria Baptiste Vianney geschenkt hast. Und bei dir ist wirklich die Fülle des Lebens. Und wir danken dir, dass du unser Herz weiter am Formen bist, dass du unser Herz berührst, dass du uns ganz erneuerst, von innen erneuerst. Wir danken dir auch für alle Gaben, die du uns schenkst und dass du uns auch in unserer Gesundheit erneuern möchtest, auch in unserem Leben als Priester. Und wir bitten dich, dass du uns jetzt auch weiterführst und leitest, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes stark sind und all die Gnaden empfangen, damit wir mit der Gnade, die du uns schenkst, arbeiten, zusammenarbeiten. Im Namen des Vaters, des Sohns und des Heiligen Geistes.
Amen.
Ich habe jetzt so ein paar Punkte zum, also Hilfen zum priesterlichen Leben. Der Priester ist das Werk, der das Werk der Erlösung erwähnt. Weiter, es ist einige Hilfen zum Priestertum, so war das Unterthema, glaube ich, oder das Hauptthema, ja. Ich habe ein neues Thema gegeben, es ist der Priester, der das Werk, das ist mein Leitsatz, aber das Thema ist Hilfen. Und dann ist mir ganz stark Folgendes gekommen, ein christliches Leben, Reinheit, also Reinheit in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Handeln. Als junger Priester bin ich dann einmal zu einem Beichttag gerufen worden, Nachbarpfarrei. Früher war das ja so, dass der Priester nicht in der eigenen Pfarrei in den Beistuhl gegangen ist und dann hat er das Nachbarorten, um den Leuten die Gelegenheit zu geben, also dem Pfarrer zu entgehen, sage ich mal so, was beispielsweise, was auch gut ist, was in Ordnung ist. Und dann ein anderer Priester, der ein paar Jahre älter war, als ich länger geweiht war, und ich habe dann so einen mobilen Beistuhl unter dem Arm gehabt und er ist in großen Beispiel unterwegs, habe ich gesagt, oh, kommst du jetzt zu mir beichten? Ah, nee, hat er gesagt. Ich war schon jahrelang nicht mehr beichten und eigentlich hätte ich nicht das Recht, Beichte zu hören, hat er gesagt. Steht ihr? Also, wir müssen wirklich darauf achten, und ihr tut das. Ich habe schweren Verdacht, dass ihr regelmäßig beichtet. Das ist sehr wichtig, damit unser Geist immer klar ist und rein ist, damit wir auch, ich glaube, es ist auch so, dann haben wir auch den Mut, Dinge anzusprechen in Klarheit, weil nicht der Ankläger hinter uns sitzt und schon die gelbe Karte zückt oder die rote Karte, wer bist denn du? Und so weiter. Dass wir in Klarheit, in Einfachheit, aber auch in Demut klar sein dürfen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und um diese Reinheit des Herzens zu haben, wir haben eine Mutter, Maria, sie ist für uns die Advocata, die Anwältin. So beten und singen wir ja da in dem Salve Regina, ergo Advocata Nostra. Wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und die Mutter Jesu war für den Heiligen Pfarrer von Ars so eine große, große Hilfe, hat immer bei ihr Hilfe gesucht. Wir haben gestern davon gehört, auch diese Erscheinung, die er gehabt hat. Und er schreit und er sagt, das Herz dieser guten Mutter besteht nur aus Liebe und Barmherzigkeit. Ihr einziger Wunsch ist es, uns glücklich zu sehen. Aber das hat er auch schon zu Hause gesehen in Dardilly, seine Mutter, das Herz der Mutter, die immer darum besorgt ist, dass es den Kindern gut geht, dass es ihm auch gut geht, auch wenn er seinen Rosenkranz weggegeben hat, er hat eine Statue bekommen. Und das tun ja gute Mütter, ganz natürlich. Und wie viel mehr dann Maria, unsere Mutter, die Mutter Jesu. Dann sagt er, wenn der Sünder diese gute Mutter um Hilfe anruft, so lässt sie ihn eintreten und sei es durch das Fenster. Die Mutter versucht alles zu tun, damit wir wieder den Zugang zu Gott bekommen. Und wenn es nicht anders möglich ist, durch die Tür, dann eben durchs Fenster. Oder das Herz Mariens ist so liebevoll und zärtlich zu uns, dass die Herzen aller Mütter zusammen verglichen mit ihrem ein Nichts sind. Und diejenigen von uns, die wirklich eine gute Mutter hatten, wissen, wovon ich rede. Also wie viel das Herz der Mutter wie eine Löwin kämpft. Ja? Die allerseligste Jungfrau stellt sich zwischen ihren göttlichen Sohn und uns arme Sünder. Also diese Anwältin oder was wir heute Morgen auch in der Messe hatten, wie Jesus sich mit dem Kreuz zwischen uns den Vater stellt, um uns zu schützen, um uns zu verteidigen. Je tiefer wir im Sündenelend stecken, umso mehr Zärtlichkeit und Mitleid hat sie mit uns. Das Kind, das seiner Mutter die meisten Tränen gekostet hat, denken wir an Augustinus zum Beispiel und Monika, ja, ist ihrem Herzen das Liebste. Also für dieses Kind habe ich so gelitten. Aber jetzt ist die Freude so groß, dass dieses Kind das angenommen hat. Heißt aber nicht, dass wir jetzt dann Sorgen machen sollen und so weiter. Das will ja keiner. Eilt eine Mutter nicht immer dem Schwächsten ihrer Kinder und dem am meisten den Gefahren Ausgesetzten zu Hilfe? Also eine Mutter tut das spontan, die überlegt nicht lange. Und eine Mutter sieht, wie das Kind, wie es dem Kind schlecht geht, dann eilt sie, dann vergisst sie alles. Und eine normale Mutter, würde ich sagen, eine gute Mutter, die wird auch ihren Sohn oder ihr Kind im Gefängnis besuchen. Das Kind bleibt immer ihr Kind, bleibt immer nicht nur ein Stück von ihr, bleibt tief verbunden. Ich habe was Schönes gelesen, hat jemand mir zugeschickt, und das nennt sich, das ist biologisch untersucht worden, Mikrochimerismus. Ich erkläre. Wenn eine Mutter schwanger ist, dann wandern die Zellen von der Mutter durch die Nabelschnur in das Baby, in den Körper, und es geschieht ein Austausch. Und die Zellen des Kindes, die wandern auch zurück. Und wenn die Mutter zum Beispiel krank wird oder einen Herzinfarkt hat, dann kommen Zellen, neue Zellen vom Kind, die kommen, um dieses Herz dann wieder aufzubauen, sozusagen zu heilen und umgekehrt auch, sodass während der Schwangerschaft nicht nur die Mutter das Kind schützt, sondern das Kind auch, also rein biologisch gesprochen jetzt, ja, auch die Mutter schützt und dass dann Heilungen geschehen. Das ist medizinisch belegt unter dem Terminus Mikrochimerismus. Und dann haben die festgestellt, und das finde ich jetzt sehr, sehr interessant, und das ist dann auch ein schöner Hinweis, um wie viel mehr das geistliche Wirkung hat. Man hat festgestellt, dass man, wenn ein Kind 20 Jahre alt ist oder älter ist, dass man immer noch Zellen von der Mutter in dem Körper des Kindes und vom Kind im Körper der Mutter nachweisen kann. Stellt euch das vor. Und so könnt ihr verstehen, wie Mütter eine Bindung haben, ich sage jetzt mal eine physische, medizinische oder ja körperliche Bindung haben, ja. Das heißt aber nicht, dass es gibt auch krankhafte Bindung, ja. Aber das geistlich noch viel stärker. Also das kann dann eine Mutter ihr Kindlein vergessen. Prophet Jesaja, wir kennen das, ja. Und wenn sie es vergisst, ich werde dich nicht vergessen. Warum nicht? Weil wir aus dem Herzen Gottes kommen. Also dieses Phänomen, ich kann es auch weiterschicken, kann der Sven es euch dann auch weiterleiten, ja. Und dann sagt der heilige Pfarrer von Ars, um die Reinheit zu bewahren, gibt es drei Dinge. Die Gegenwart Gottes, das Gebet und die Sakramente. Drei Dinge. Die Gegenwart Gottes. Das heißt, wir müssen uns immer wieder losreißen, auch von unseren Aufgaben. Manchmal sagt man, ja, meine Aufgabe ist schon Gebet. Also... Bei mir ist meine Aufgabe nicht immer nur Gebet, versteht ihr? Also Aufgabe ist dann Dienst, dann bin ich konzentriert auf Vorbereitung und so. Aber die Gegenwart Gottes, Jesus um seiner selbst willen zu besuchen. Da habe ich als Vorbild eigentlich den Francisco von Fatima. Der hatte viel Kopfschmerzen. Und als er zur Schule ging, dann hat er zu Lucia und zu Jacinta gesagt, geh dir zur Schule. Ich habe zu viel Kopfschmerzen, ich kann nicht. Und dann sagt, ich gehe in die Kirche, um den verborgenen Jesus zu besuchen, Jesus im Tabernakel. Boah, das habe ich umgehauen. Ein kleiner Junge, so stark die Gegenwart Gottes sucht und bei ihm zu sein. Also die Gegenwart Gottes. Und das ist dieser in Anbetung sein, vor dem Allerheiligsten sein. Ja, auch wenn nichts passiert, wenn wir kein Gefühl haben, einfach da sein. Weil er da ist. Weil er da ist. Jesus, weil du da bist, bin ich da. Das ist sehr stark. Das gefällt dem Herrn. Und das hat mit Treue zu tun. Versteht ihr? Es sind nicht unsere guten Gefühle, es ist vor allem unsere Treue, die Gott gefällt. Dann natürlich das Gebet, durch das wir mit Gott verbunden sind, auch das Breviergebet, das wir stellvertretend dann für andere auch tun. Habe ich das kürzlich gehört oder hat das der Pfarrer von Ars auch gesagt? Wenn ein Priester sein Breviergebet nicht betet, das ist Todsünde. Hat es versprochen. Ich weiß nicht, ob er es gesagt oder jemand anders. Also, aber das war kürzlich. Und natürlich die Sakramente. In den Sakramenten, da schenkt Gott sich ganz, da berührt er uns physisch. Und jedes Sakrament, wir wissen es, hat nicht nur eine äußerliche Zeichen. Es kommt dazu das Wort Gottes. Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, sei besiegt mit der Gabe Gottes und so weiter, den Heiligen Geist und den Krankensalbung, Ehesakrament, Priesterweihen. Gott berührt uns konkret und es hat eine innere Wirkung. Ich bin nicht mehr, sagt Edith Stein, was ich einst war. Ich glaube, das ist, da ist so vieles zusammengefasst in diesem Satz von der heiligen Edith Stein oder Schwester Benedicta Acroce. Ich bin nicht mehr, was ich einst war. Und es macht einen Unterschied, ob ich zur Heiligen Messe gehe, ob ich die Heilige Kommunion empfange, ob ich in Anbetung bin, ob ich im Gebet bin oder nicht. Es macht einen Unterschied, ganz klar. Also für uns Priester als Erste. Und natürlich auch für alle Personen, die uns anvertraut sind, Pfarreien oder auch sonst. Und dann sagt der heilige Pfarrer von Ars, und dann sehen wir eigentlich, wie geschützt er aufwachsen durfte, welche Gnade er erleben durfte. In meiner Jugend habe ich das Böse nicht gekannt. Ich lernte es erst im Beichtstuhl kennen. Was muss das ein Schock für ihn gewesen sein, dass er im Beichtstuhl dann alles Mögliche, alles Hässliche, die Hässlichkeit der Sünder auf einmal, wurde er damit konfrontiert. Das muss ein Schock für ihn gewesen sein. Wenn er so behütet war, dann würden wir sagen, ja super, hätte ich auch gerne gehabt, also so behütet aufzuwachsen. Und unsere Zeit ist sehr, sehr gefährlich. Also wegen all der Massenmedien, die wir haben, angefangen vom Fernseher, also ich war auch lange Zeit wohlbehütet. Das erste Fernsehgerät kam erst nach der Mondlandung ins Haus. Ich habe die verpasst, die Mondlandung. Aber ich habe dann eine Saturn-5-Rakete gebaut mit Zeichenkarton. So habe ich mich dann auch damit dann ein bisschen... Ja, das erste, was ich am Fernseher gesehen habe, das war nichts rühmlich. Das war Cassius Clay Muhammad Ali, mitten in der Nacht. Boxkampf, vielleicht wisst ihr, kennt ihr das noch. Aber Fernseher, ja, und dann das, was wir in den Händen halten, ja, täglich, wie viele Stunden haben wir ja, diesen Schirm vor uns? Ja, leben wir digital oder leben wir so virtuell? Ja. Manche von uns haben das Böse schon der Jugend, der Kindheit kennengelernt. Und jetzt, bin ich deswegen disqualifiziert? Bin ich deswegen unwürdig? Nein, keineswegs. Wenn du das erlebt hast, dann können diese Wunden oder diese Verletzungen oder diese Sünden oder was du gesehen hast, nicht sehen durftest oder erlebt hast und was unsäglich war, was du erlebt hast, dass diese Wunden, der Herr reinigt sie, er heiligt sie mit seinem kostbaren Blut. Ja? Und wir dürfen immer wieder bitten, Maria, nimm von dem Blut Jesu, auch von der Geißelung oder von Dornenkronen und reinige mein Herz, meine Seele, meine Gedanken. Und dann, das, was dann gereinigt ist, das gibt uns dann, wie soll ich sagen, das öffnet unser Herz für die Barmherzigkeit Gottes. Und aus dieser Barmherzigkeit Gottes können wir dann auch die Menschen, die Ähnliches oder noch Schlimmeres erlebt haben, können wir die mit dem Erbarmen Gottes annehmen. Und nicht nur aus theologischem Wissen oder aus moralischen Vorschriften oder was. Übrigens, Moralkurs. Also wir haben überhaupt keine Fälle durchgenommen, also dies oder jenes oder die Problematik, Abtreibung oder Ehescheidung und alles, was es gibt so an Fällen, also wie man den Leuten hätte helfen sollen. Wir haben nichts durchgenommen. Der heilige Pfarrer von Ass, der wurde schön geprüft und hat sich noch prüfen lassen, auch vom Bischof. Und der Bischof hat gesagt, nein, der ist völlig in Ordnung, der Mann. Der darf Beichte hören. Ja. Wenn wir uns vom Herrn haben reingehen lassen, dann können wir wieder anderen Türen zum Herrn öffnen. Wir werden haben Barmherzigkeit empfangen und werden zu ein Instrument der Barmherzigkeit. Also das unterstreiche ich jetzt nicht einmal, das sage ich nicht nur in Normalschrift, das sage ich in Fettbuchstaben. Wir sind Instrumente der Barmherzigkeit Gottes. Und ich habe es öfter erlebt, ihr mit Sicherheit auch. Die Leute haben dann, also am Anfang, als ich Priester war, gesagt, ja, Priester, was denkt der Priester von mir? In der Beichte, ich denke nichts von den Leuten oder über die Leute. Ich glaube, es ist wirklich eine Gnade. Ich habe auch die Gnade des Vergessens. Also in der Schule, ich konnte mir Dinge nicht behalten. Und ich war deswegen auch kein brillanter Schüler, sogar ziemlich mittelmäßig. Ja, ja. Es hat immer gereicht. So. Ja, die erste Klasse Gymnasium, die habe ich dann doppelt gemacht. Ja, okay. Aber später habe ich erkannt, das ist eine Gnade. Dann kommen die Leute, ja, ich habe Ihnen doch gesagt, letztes Mal bei der Beichte, können Sie erinnern? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Seht ihr? Das ist Gnade, die der Herr uns dann auch schenkt. Also er kann alles gebrauchen. Und er hat vielleicht gehört von, wie heißt es schon mehr, dieser Les Fleurs du Mal, Baudelaire, Charles Baudelaire, ein Poet, ein französischer Poet, der war weit, weit von Gott entfernt. Aber er hat ein Gedicht geschrieben, Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen eigentlich. Ja. Dann hat er so zu verstehen gegeben, ja, auf dem größten Mist, da wachsen die schönsten Blumen. Also gut gedüngt und so weiter. Geistlich gesprochen, ja, auf unseren Trümmern, auf unserem, geistlich gesprochen dann, Mist. Also nicht, dass wir den anhäufen sollten, nein, nicht so. Aber Gott kann was Gutes daraus tun, genau. Und wir sind Instrumente der Barmherzigkeit und können den Menschen Hoffnung zusprechen. Aber wir müssen nicht von uns selbst sprechen. Versteht ihr? Das brauchen wir nicht tun. Tut es nicht. Versteht ihr? Oft habe ich erlebt bei der Beichte, bei der Lossprechung dann war es so, ich habe gespürt, dass das bin nicht wirklich immer ich. Manchmal ist es vorgekommen, ich habe gespürt, das ist jetzt wirklich Jesus hier. Dass sein Erbarmen durch die Hände, durch Lossprechung, geflossen sind. Ja. Und das ist großartig. Wenn wir so, und das dürfen wir, das sollen wir, das ist unsere Berufung, also Christus ähnlich zu sein. Ich habe die Tage davon gesprochen, warum heilt diese oder jene Wunde nicht? Ja, ja, sie muss dann gereinigt werden und gereinigt bleiben und sie ist ein Kanal zum Erbarmen Gottes. Und es ist nicht so umsonst, dass die heilige Faustina Kowalska, die Schwester, dass sie, dass Gott ihr dieses Erbarmen, das Erbarmen Gottes so geoffenbart hat. Ihr kennt das alle. Ja, und ich kenne Personen im geweihten Leben, die sagen mir, darf ich dann, wenn ich in Schwierigkeit bin, darf ich schreiben, darf ich kurz eine Nachricht schreiben, das hilft mir schon, wenn ich geschrieben habe und um Gebet gebeten habe. Ich sage, tja, schreib. Und dann manchmal, dann rufe ich zurück oder ich sage auch, du darfst auch anrufen, also das Telefonieren. Das würde ich nicht jedem so sagen, aber den Priestern, Ordensleuten, nicht, dass ich sage, die sind besser, aber die werden gebraucht für einen Dienst, versteht ihr? Und wir können das nicht jedem so vielleicht anbieten. Okay. Starke Hilfe zur Reinheit ist die Immaculate, also die Maria, die ohne Makel ist, ohne Schatten der Sünden, wo der Teufel aber nichts an ihr finden kann, wo er irgendeine gelbe Karte ziehen könnte. Nichts. Sie ist die Immaculate und sie ist wirklich machtvoll. Sie hat Kraft. In ihre Demut hat Kraft. Und der Feind ist so wütend auf sie, weil sie die Mutter Gottes ist. Und ist so wütend auf sie, weil sie Gott, ja Jesus, einen menschlichen Körper geben, Inkarnation. Und ich öffne kurz die Klammer. Und Besessenheit ist dann die Spottform, die Antiform von Inkarnation. Dann wird ein Mensch missbraucht, um dem Feind eine menschliche Natur zu geben, zur Verfügung zu stellen, Klammer zu. Und das ist wirklich ein Drama, versteht ihr? Und aber die Immaculate ist so stark und sie hilft uns und sie schützt uns und ja, dass wir leben können. Und ich darf das auch sagen, die Immaculate hat mir persönlich viele, viele Türen geöffnet, wo ich nie gedacht hätte, dass es möglich ist. Durch Pfarrer Ballet würden Jean-Marie Vianney nicht nur weit in theologische Kenntnis sein, für das hat es gebraucht, man war streng zu der damaligen Zeit, aber was noch wichtiger war, dieser Priester, der sein Mentor war, aber auch sein Anwalt, auch gegenüber den kirchlichen Autoritäten, dieser Ballet hat ein richtig geistliches, sogar asketisches Leben als Priester gelebt. Und ich habe das auch schon gesagt, er hat dann Jean-Marie Baptiste Vanier, die haben dann, also Rosenkranz Immaculata haben sie dann so gestaltet und, sage ich mal, erfunden. Ja? Und dann dieser Satz, also, den er täglich mehrmals gebetet hat, gepriesen sei die heiligste und unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau und Mutter Gottes Maria, in Ewigkeit. Amen. Nach dem sakramentalen Segen wird ja gebetet, Gott sei gebenedeit, gebenedeit sei Gott und so weiter. Und dann auch gebenedeit sei heißt der Name der Jungfrau Maria, gebenedeit sei ihre heiligste unbefleckte Empfängnis. Das ist schön, wenn das gebetet wird, ja, dass man dann sich auch bewusst unter den Schutz Mariens stellt. Das wird nach dem Schlusssegen gebetet. Kommt Tantum Ergo, sakramentaler Segen, und dann wird das gebetet. Ja. Habe ich auch sehr spät erst kennengelernt, aber jetzt tue ich es. Besonders auch in Seminaren, wenn ich unterwegs bin. Dann ein anderes Thema. Wir waren jetzt bei der Reinheit. Jetzt Thema Katechese. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, wenn ich Katechese vorbereite, ich bin derjenige, der am meisten Nutzen davon zieht. Ich lerne am meisten, seht ihr, weil ich mich dann auseinandersetze. Und die Basis für eine fruchtbare Katechese, das habe ich aber früher nicht so gedacht oder gewusst, war mir nicht bewusst, die Basis für eine fruchtbare Katechese besteht darin, dass wir einen persönlichen Glauben und ein persönliches Gebetsleben haben. Also ohne das sind wir nicht authentisch. Wenn das fehlt, dann können wir also die gefeiltesten, geschliffensten Predigten, Katecheten halten, es kommt nicht an. Was ankommt, ist, wenn wir, ich sag mal, wenn wir im Feuer sind. Wir müssen im Feuer sein. Und die Kinder merken es, die Erwachsenen merken es, ob wir im Feuer sind oder ob wir nicht im Feuer sind. Ja? Gefragt ist Authentizität. Also ich gebe euch hier ein kurzes Beispiel. Also damals hat das noch funktioniert mit den Kindern, Katechese bei Erstkommunion, dann in der Grundschule, damals gab es noch Katechese in der Religions- und in der Schule, Grundschule. Natürlich Zachäus, das haben die Kinder gekannt. Ja? Der kleine Zachäus, mit dem kann sich identifizieren, auf dem Maulbeerfeigenbaum und so. Und dann habe ich den Kindern gesagt, wir hören jetzt von Zachäus, ihr kennt Zachäus schon ein bisschen. Und ihr dürft dann schreien, ich erzähle es. Und wenn ich etwas erzähle, was nicht stimmt, dann dürft ihr laut schreien. Jesus kommt nach Jericho und Zolleinnehmer Zachäus und so weiter. Viele Leute, Zachäus steigt auf den Baum, um Jesus zu sehen. Und dann steht Jesus unter dem Baum und sagt, Zachäus, du bist ein schlechter Mensch. Deine Augen laufen über von Fett. Nein, haben die Kinder geschrien. Und dann sagt Jesus, steig schnell herunter. Ich habe noch eine Hühnerfarm mit dir zu rupfen. Nein. Und dann, ganz zum Schluss, dann haben die Kinder gesagt, Herr Pfarrer, wie haben Sie uns das erzählt? Die Kinder haben dann verstanden, dass Jesus anders ist. Anders als die Menschen, die vor Väter oder Großväter oder wer auch immer, Lehrer, Autoritäten über uns schimpfen und schreien. Aber Jesus ist anders. Also, und ich habe das dann so ein bisschen übertrieben, in einer lustigen Form. Aber die Kinder haben gespürt, sie spüren den Unterschied. Nein, das ist nicht Jesus. So tickt die Welt. So hat man in Katechese, hat man viele Möglichkeiten. Das war eines jetzt, eine Möglichkeit. Ja, ich gebe euch ein anderes Beispiel in Katechese. Da hat eine pensionierte Lehrerin, die wohnte neben dem Pfarrhaus, hat mir so einen fetten Schafsbock geschenkt, also mit Hörnern, ja. Und ja, den habe ich dann mitgenommen in Katechese. Und es ging dann um Sünden, ja, Beichtkatechese.
War der ausgestopft oder war der lebendig?
Na, das war so ein Teddy, so ein Stofftier, ja. Ja, okay, aber, ja. Danke, ja, gute Fantasie, geht gut mit, ja. Okay, gut. Also, so richtig fett, aber der war groß, ja. Also, so groß war er wirklich, ja. Und dann habe ich erzählt, und stellt euch vor, dann habe ich erzählt von dem jüdischen Ritual, Altes Testament, vom Sündenbock. Und dann habe ich gesagt, einmal im Jahr sind die zusammengekommen und dann hat der Priester, ich habe das einfach erzählt, der Priester dann alle Sünden aufgezählt und dann haben die Leute sich an die Brust geschlagen, ja, ja. Und dann habe ich mit den Kindern das so durchgenommen, da steht im Sündenbock hingestellt, ich habe die Hände auf den Kopf gelegt, so wie der Priester es damals gemacht hat. Und dann habe ich den Kindern gesagt, so und jetzt ruft ihr die Sünden dran. Böse Worte. Und dann haben alle gerufen, auf den Sündenbock. Lügen, auf den Sündenbock. Stehlen, auf den Sündenbock. Alles Mögliche wurde dann aufgezählt. Schimpfwörter, auf den Sündenbock. Dann, die wussten, was Sünden sind. Dann konnten sie selbst sagen, was Sünde ist. Versteht ihr? Und dann habe ich gesagt, ja. Und, ah ja, jetzt sind wir fertig. Und was hat man damals gemacht? Dann hat ein Mann, oder ein paar Männer haben diesen Sündenbock in die Wüste geführt. Und was ist mit dem Sündenbock geschehen? Ja. Kein Wasser, nichts zu essen und dann in Luxemburg sagt man, gefreckt, verecket. Also, und dann habe ich den Sündenbock umgelegt. Oh, haben die Kinder. Dann habe ich gefragt, war der Sündenbock schuld an all dem, was die Leute... Nein, nein. Dann habe ich gefragt, kann ein Tier Sünden wegnehmen? Nein. Und dann habe ich gesagt, in der Heiligen Messe, damals sind die Kinder noch vor der Kommunion oder mehr zur Messe gekommen, ich sagte, während der Heiligen Messe ist auch die Rede von irgendwie so viel einem Schaf. Und dann kam, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt. Kann man heute fast nicht mehr abrufen. Das ist schade eigentlich, ja. Aber schön war das. Also das, dann sind die Kinder emotional mitgegangen und haben eine Realität verstanden, wer allein Sünden wegnehmen kann. Und das war dann immer ein Kampf. Es war immer ein Kampf in Kommunionkatechese, in den letzten Jahren noch stärker. Dann haben wir von Jesus erzählt, Stillung des Sturms auf dem See, Brotvermehrung, Wasser im Wein, Heilung und so weiter. Warum kann Jesus das tun? Ja, er hat gezaubert. Dann habe ich gefragt, Jesus, wer ist Jesus? Wer ist denn Jesus? Ist er ein Zauberer? Er ist ein Mensch. Und was ist er noch? Ist Gottes Sohn. Aha, ist Gottes Sohn. Und Gott, was kann er tun? Ja, Gott kann alles tun. Also Jesus kann ein Wunder tun. Jesus kann Dinge verändern, die bleiben verändert. Bei Zauberern passiert das nicht. Das muss ich fast in jeder Katechese-Stunde wiederholen. Später haben die Kinder es verstanden. Mein Anliegen war es, durch diese Katechesen, durch diesen Block von Katechesen, dass die Kinder die Wandlung nicht verstehen, aber erahnen, spüren können. Verstehen tun wir es ja auch nicht. Ich nicht. Ich kann staunen davor. Aber Jesus verwandelt Dinge, Menschen, Situationen. Versteht ihr? Vorher, nachher. Das haben wir dann auch so festgehalten. Also die Kinder können viel, sie können weit mitgehen und haben geistliches Gespür. Das dürfen wir ihnen nicht absprechen, auch nicht, wenn sie jetzt mehr mit Fernsehen und anderen Medien beschäftigt sind. Also, und das ist so kostbar. Katechese ist wunderbar. Wie ich ganz am Anfang, als ich Diakon war, in großen, damals die größte Pfarrei in Luxemburg, dann hat der Priester mir gesagt, dann gehst du da in dieses Viertel, das war ein Emigrantenviertel von, wir haben das Viertel Italien genannt, waren viele italienische Gastarbeiter. Und dann war ein altes Gasthaus, früheres Gasthaus, da war so ein Tisch aufgestellt, also Altar, ein paar alte Kirchbänke. Sonntagmorgens, ich komme dahin, zwei Besucher, eine alte Omi hinten, die war die frühere Wirtin, und vorne vor mir so, vor dem Altar, so auf, in der ersten Bank, ein Junge, nicht gewaschen, nicht gekämmt. Ich hatte Predigt vorbereitet und ich wusste, ja, das kannst du schon mal gleich vergessen. Und dann habe ich gelernt, also runter zu deklinieren in einfache Sprache. Und das war für mich also sehr, sehr wichtig. Also jetzt kann ich fast keine, also theologische Ausdrücke kann ich fast nicht mehr. Aber in diesem Viertel Italien, da bin ich dann so runtergekommen. Ja, und durch privates, durch Lesen der Heiligen Schrift, ja, auch die Kommentare beim Breviergebet, also Lesehore, ihr kennt das ja, all die Lesungen, die es dann gibt von verschiedenen Heiligen. Also das nährt. Und dass das wiederholt wird, ist eigentlich gut. Das speichert sich dann besser auf der Festplatte hier. Und dann kann der Heilige Geist auch etwas abrufen. Das ist nicht so, dass der Heilige Geist einfach nur so, da kommt was. Nein. Also er erinnert uns an Dinge, die wir im Gebet gebetet haben. Ich spüre das bei bei Vorträgen, bei Predigten und so weiter, dann kommt dies und jenes kommt dazu. Hab dann einen Priester kennengelernt, einen amerikanischen, Tom Forrest, und der hat Folgendes gesagt. Ich habe mit ihm gesprochen, wie bereitest du deine Predigten vor? Und er hat gesagt, ja, ich sitze da am Rechner und dann schreibe ich. Und während ich schreibe, dann entwickeln sich die Gedanken. Er hat gesagt, oh, interessant, bei mir geht es ähnlich so. Ich kann nicht so schnell Schreibmaschine oder damals oder Computer tippen. Und dann entwickelt sich der Gedanke. Dann kommen Dinge, an die ich vorher nie gedacht habe. Genau, und dann kann der Heilige Geist auch wirken. Er setzt zusammen und so weiter. Und genau. Ja, während der Predigt kann man oft, oder bei Katechesen kann man oft die Leute spüren. Und ich war in Pfarreien, den zwei letzten Pfarreien, wo ich war, großen, größeren Pfarreien, da hat es immer Lehre gegeben, ziemlich weit vorne. Und während der Predigt, ihre Körpersprache, die war toll. Hätten die mal ganz hinten gesessen, wäre auch nicht schlecht gewesen. Ja? Aber die saßen vorne. Steht ihr? Also, da brauchen wir wirklich, da brauchen wir den Heiligen Geist, damit wir nicht mehr auf die Leute schauen. Und öfter während Predigten, ich habe mir das nicht angewöhnt, das kam ganz natürlich auf einmal, schließe öfter die Augen. Nicht wegen der Leute, aber so, um im Geist, also in meinem Geist, konzentriert zu bleiben, den Gedanken zu bewahren. Ja, also, das sind so kleine Tricks vielleicht. Wir sind keine Rhetoriker, wir sind Zeugen. Und Jesus will, dass wir von ihm geprägt sind. Manchmal wird es sein, dass wir den Stallgeruch Jesu haben. Genau. Aber dieses Abbild Gottes, das wir sind, und dieses Priestertum Jesu, das wir in uns tragen, das ist öfter mal verwischt, also durch, das kann sein durch die viele Arbeit, ja auch durch Angriffe, die wir erleben, wo Menschen mit uns ungerecht umgehen und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, dass dieses Abbild, das wir sind, dass wir das immer neu prägen lassen, erneuern lassen. Ihr kennt diese Situation, wo ein Schriftgelehrter Pharisäer zu Jesus kommt und sagt, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, ja oder nein? Und dann, Jesus war nicht auf den Kopf gefallen. Also, Jesus hat ihm gesagt, dann zeig mir Steuermünze. Das war schon das erste Eigentum. Ein richtiger Pharisäer, ein richtiger, hätte nie eine solche Münze in seiner Tasche gehabt. Dann zeig mir mal. Dann, die Situation war schon beschämend für ihn. Und was siehst du drauf? Ja, ich sehe das Bild des Kaisers. Dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Und gib Gott, was Gott gehört. Ja, was gehört denn Gott? Du Pharisäer, du Priester, du bist Abbild Gottes. Gibst du Gott wirklich das, was ihm gehört? Gibst du ihm dich selbst? Oder ist dieses Bild Gottes in dir schon verwischt, so wie die damaligen Münzen, die mehr weiches Metall hatten? Ja, das ist schnell dann, so, das ist das Bildnis des Kaisers schnell verwischt, wenn man diese alten Münzen mal sieht. Ja? Die waren im Gebrauch. Und wir sind ja auch, ja, die Zeit nagt an uns, nicht nur, sagen wir, dass wir graue Haare oder sonst ein paar Falten bekommen. Nein, geistlich gesprochen. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder uns zurückziehen, herausziehen und in die Nähe Gottes kommen, ans Feuer kommen, damit wir wieder brennen. Papst Paul VI., der hat ein Dokument geschrieben, und zwar am 8. Dezember, Immaculata, 1975 wurde das veröffentlicht. Das sind jetzt dann 51 Jahre bald her. Und dann hat er geschrieben, der heutige Mensch hört lieber auf Zeugen als auf Gelehrte. Und wenn er Gelehrte hört, dann deshalb, weil sie Zeugen sind. Genau, versteht ihr? Und dazu sind wir gerufen. Das ist die Herausforderung. Bin ich noch ein Zeuge von Gott? Lebe ich mit Gott? Ja? Und ja, und aus dieser Begegnung mit Gott, also herauszudienen, ja, ich wiederhole das nochmal, sind wir aus dieser Begegnung mit Gott, aus dieser Verbindung, dass wir Diener der Barmherzigkeit sind, Zeugen der Barmherzigkeit, ja. Und eine reine Seele, eine Seele, die durchdrungen ist von der Barmherzigkeit Gottes, das heißt nicht, dass wir keine Sünden mehr hätten. Aber wisst ihr, wir haben einen Auferstehungsglauben. Wenn ich gefallen bin, dann stehe ich wieder auf. Also, sehe, dann gehe ich, dann laufe ich zur Beichte. Und ich bin all den Priestern dankbar, die Zeit hatten, bei denen ich anklopfen durfte und immer wieder vorbeikommen konnte, auch um zu beichten. Eine reine Seele, also eine reine Seele ist nicht unbedingt die, die 100% heilig ist, aber reine Seele ist die, die die Intention hat, die heilig sein möchte. Versteht ihr? Da machen wir uns manchmal falsche Ideen, denen die Messlatte so hoch ist, ja, das erreiche ich nie. Im Himmel werden wir es erreicht haben, dann werden wir ganz, ganz geheiligt. Wir stammen alle von dem, der uns heiligt und der uns geheiligt hat, aus dem Herzen des Vaters. Genau. Und er schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Hebräer 1 haben wir gestern gehört. Ja. Also, diese Heiligkeit, diese Reinheit ist Wohlgeruch Gottes. Und umso mehr wir uns von ihm reinigen lassen, und auch wenn wir dann wieder mal gefallen sind, umso mehr verströmen wir den Duft Gottes. Ja. Zu einer reinen Seele gehört, glaube ich, auch, dass wir nicht zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Dass wir nicht mit uns selbst zu sehr beschäftigt sind. Und dass wir fokussiert sind auf Gott. Was ist das Erste und Letzte jeden Tag? Sind das die Neuigkeiten oder irgendwas? Oder dass man textet und so weiter, jemand schreibt. Wer ist der Erste und der Letzte jeden Tag? Jesus sagt, selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und verleumdet alles Bösen gegen euch sagt. Um meinetwillen. Also, ein Priester lebt um Jesu Willen. Und nicht um seinen eigenen Willen. Das heißt, wir haben uns verschenkt. Wir haben es verschenkt. So wie Mann und Frau in der Ehe sich verschenkt haben und nicht mehr sich selbst gehören. Paulus sagt, ich glaube, es ist 1 Korinther 6 irgendwo, sagt er, denn nicht der Mann gehört sich selbst, sondern der Frau, auch die Frau gehört nicht selbst, sondern der Mann. Und so, als Priester, wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Jesus Christus. Ja? Um meinetwillen beschimpft. Dann brauchen wir uns nicht so viel zu sorgen, was die Leute jetzt denken und wenn man uns ablehnt. Und wir wissen wohin, mit diesem Schmerz wissen wir wohin. Aber dann gehen wir zu Jesus. Gehen wir zu ihm oder wir gehen zu der Schmerzensmutter und sagen, boah, Maria, jetzt komme ich und ich tröste dich. Ich war mal mit einer Pilgergruppe in Manopello. Kennt ihr Manopello? Ja, okay. Und dann war geplant, Lanciano selbstverständlich, eucharistisches Wunder zu besuchen und dann auch Heilige Messe dort in der Krypta. Und dann war geplant, einen Tag nach San Giovanni Rotondo zum Padre Pio. Ja. Und ich habe das Zimmer geteilt mit meinem Bruder. Und in der Nacht vor Padre Pio, ich habe so unruhig geschlafen, ich habe fast nicht geschlafen, gedreht, rechts, links und so weiter. Ich habe irgendwie im Herzen gespürt, dass wir nicht zu Padre Pio fahren sollten. Wie verkaufe ich das jetzt den Pilgern? Dann kam in mein Herz Folgendes, aber sehr spät kam das in mein Herz. Wir werden hier bleiben, um Jesus zu trösten. Die Gesichter waren so, was will er jetzt? Wir wollten zu Padre Pio und so weiter. Und die haben sich dann darauf eingelassen, die Gruppe. Und das war so ein gesegneter Tag, bei Jesus sein, um Jesus zu trösten. Und das war der Tag, das war der schönste Tag. Ich bin immer noch nicht beim Padre Pio gewesen, ja. Das ist keine Sünde, wenn man nicht da war. Es wäre schön, also nice to have, sagt man heute, ja. Aber es war Jesus Tröster. Wir wissen wohin, wenn wir Schmerz haben. Dass wir dann nicht so in Selbstmitleid fallen, das ist Gift. Selbstmitleid oder dieses Opfertum, das ist Gift. Das zerstört uns, frisst uns auf. Und dann am besten nicht mit vielen herumreden, sprich mit deinem Beichtvater, und wenn der nicht zu greifen ist, nicht gleich zu greifen ist, dann geh zu Schmerzensmutter, ja, oder zu Jesus am Kreuz. Und du sagst zu Jesus, jetzt komme ich und ich tröste dich ein bisschen. Und warum sollten wir nicht auch kindlich sein dürfen? Dass wir einfach das Kreuz nehmen und Jesus umarmen. Das Kreuz von der Wand nehmen und Jesus umarmen. tief sagen, du Jesus, danke für das, was du für mich getan hast. Ich weiß, dass du mich verstehst. Brauche ich nicht mehr viel sagen. Der Trost kommt. Der Trost kommt. Ja. Katechese beim Pfarrer von Ars, aber auch bei uns allen, die nährt sich auch aus Begegnungen, die wir mit Menschen haben, aus Erfahrungen, aus Gesprächen. Also er wusste vieles vom Bauernleben, weil er selber auch den Acker bestellt hat und auch viel, also zur Weide getrieben und so weiter, Schafe hüten. Also als ich war in Weinbaupfarreien, die zwei ersten Pfarreien, habe ich öfter mit den Winzern so unterwegs gesprochen, welche Arbeit sie jetzt tun und was jetzt und so weiter. Und das konnte man dann später auch gleichnishaft, konnte ich auch manches dann gebrauchen. Das, die Leute gesagt, ja, also er interessiert sich für uns und so weiter. Das ist wichtig, dass wir Interesse haben an ihren Arbeiten. Also ich bin zu einem Bauer und die haben ein Schaf und habe gesagt, oh, ihr habt jetzt kleine Lämmlein. Ich will so gerne mal ein kleines Lämmlein in den Arm nehmen. Das durfte ich, ja. Dann war ein Gespräch da. Und dann, später habe ich mir Mut gehabt, habe ich gesagt, so darf ich sie segnen, habe ich ein Gebet gesprochen für die Familie. Also, die Leute sind dann offen. Genau. Jesus war es immer ein Anliegen, dass die Menschen zu berühren, dass sie ein bisschen begreifen konnten. Dies alles sagte Jesus der Menschenmenge in Gleichnissen und ohne Gleichnisse redete er nicht mit ihnen. Ja. Oder er hat gesagt, habt ihr das alles verstanden? Ja, sagte er. Ja, sagen sie. Da sagte er zu ihnen, jeder Schriftgelehrte also, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, also das gilt uns, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Vorrat Neues und Altes herauszieht. Am Anfang als Priester war, hatte ich natürlich nicht so viele Erfahrungen. Dann habe ich immer gesucht, wo gibt es eine schöne Erzählung, so eine Gleichniserzählung. Dann hat man diese Reihe gehabt von Büchern, von Hofsümmer oder, ja, und andere, ja. Oder ich habe mir dann, wenn ich ein Beispiel gehört habe, dann habe ich mir auf meinem Rechner, habe ich mir so eine Datei, da habe ich das reingetan, rein zu dem Thema, zu einem. Dann konnte ich zurückgreifen. Aber das war nicht schlecht. Aber das, was der Herr uns zeigt, was er uns selbst zeigt, das ist das, was dann wirklich, ja, das geht dann durch. Ja, okay. Ich glaube, so ist es gut für heute Morgen. Katechese ist etwas Schönes, aber das kann ich vielleicht erzählen. Ich habe später, in der letzten Pfarrei, wo ich war, ist mir Folgendes gekommen. Ich habe die Eltern zur Erstkommunion-Katechese eingeladen. Natürlich, viele haben gearbeitet, wenn es nachmittags war. Aber in manchen Ortschaften, da war die Katechese dann abends vor der Abendmesse, unter der Woche. Ja, eingeladen, da war unter anderem auch eine Frau, ganz stumm und so weiter. Sie hat nicht geredet und so weiter. Aber die hat zugehört. Die hat zugehört. Die hat nachher also so eine... Oh, die ist aufgeblüht später. Also ich werde jetzt nicht mehr erzählen. Aber es ist schön, wenn die Erwachsenen, wenn man sie einlädt zur Katechese, dann wird ihr eigener Erstkommunionunterricht wird ja mal aufgefrischt. Und sie können dann auch den Kindern später, wenn noch Fragen sind, das auch vermitteln. Also das ist für mich ein gutes Modell. Es wurde nicht so genutzt oder konnte von vielen nicht so genutzt werden, weil sie dann bei Arbeit und so weiter waren. Aber die wenigen, die das dann nutzen konnten, die waren begeistert. Die waren, da ist was passiert. Und dann, das ist so ein Motto, mein Motto, was Kinder in einfachster Sprache verstehen, das können meistens auch die Erwachsenen verstehen. Meistens. Wenn ihr Geist nicht, euer Seele nicht verhärtet ist. Und Herr, öffne du auch unsere Herzen, dass wir aus jeder Herzensverhärtung, aus jeder Sklerokardia, wie du sagst, herauskommen und herausbleiben, damit wir mit Liebe, mit Freude, mit Begeisterung deine Nachricht, das Evangelium verkünden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.